Heute möchte ich über das Thema sprechen: Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Paulus schreibt uns immer wieder davon, dass Gott uns geistliche Gaben schenken möchte. Ihr habt im letzten halben Jahr auch schon immer mal wieder über die Geistesgaben gehört. Deshalb werde ich da nicht so in die Tiefe gehen. Ich gehe mal davon aus, dass da einiges hängen geblieben ist. Aber Gott schenkt uns immer wieder geistliche Gaben und wünscht, dass wir die brauchen, um einander gegenseitig zu dienen. Gott schenkt uns die Gaben der Sprachenrede, Gabe der Prophetie, Gabe der Heilung, Gabe von Wunder zu tun und so weiter. All diese Dinge möchte Gott durch uns wirken. Viele dieser Gaben helfen uns auch, dass wir Gott besser kennenlernen können, dass wir Gottes Größe auch in der Welt sichtbar machen können. Und Gott schenkt uns diese Gaben in unterschiedlichem Maß. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 6, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er in Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Aber es gibt noch etwas anderes, also grundsätzlich ist es so, Gott schenkt jedem von uns die Stärke von diesen Gaben gemäß seinem Glauben. Also je stärker, je mehr wir im Glauben wachsen, desto mehr kann Gott uns auch mit diesen Gaben brauchen. Aber es gibt noch was anderes, was die Stärke und Wirksamkeit von unseren Gaben beeinflussen kann. Dazu schreibt Paulus im 2. Timotheus, das ist auch der Vers, den ich heute auslegen möchte, 2. Timotheus 1, die Verse 6 und 7, da schreibt er an Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Bereits im ersten Brief an Timotheus hat Paulus über die Gaben des Geistes geschrieben. Er hat nämlich in 1. Timotheus 4, Vers 14, da heißt es, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Also Timotheus hat eine bestimmte Gnadengabe bekommen, und zwar indem die Ältesten seiner Gemeinde haben ihm die Hände aufgelegt und haben für ihn gebetet, Und dann hat er diese Gabe bekommen. Und schon im ersten Brief musste Paulus ihn ermutigen, vernachlässige diese Gabe nicht. Und jetzt im zweiten Brief, beide Briefe wird er aus dem Gefängnis in Rom geschrieben haben. Und im zweiten Brief heißt es jetzt, jetzt musst du diese Gnadengabe wieder anfachen. Paulus gebraucht hier ein Bild, und zwar das Bild von glühenden Kohlen. Er sagt, eigentlich ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Gnadengabe immer wie ein riesiges Feuer sind. Aber Timotheus, weil du diese Gnadengabe vernachlässigt hast, deshalb ist sie jetzt plötzlich wie glühende Kohlen. Denn glühende Kohlen sind immer noch was Gutes. Man kann drauf ein Stück grillen. Aber glühende Kohlen sind nicht ein großes Feuer. Glühende Kohlen sind nicht so gut sichtbar. Glühende Kohlen sind immer noch heiß, aber es reicht, wenn ein Windstoß kommt, reicht, dass wieder ein Feuer draus wird, aber trotzdem, glühende Kohlen sind nicht so das, was wir haben sollen. Es liegt zum großen Teil in unserer eigenen Verantwortung, was wir mit diesen Gnadengaben machen, ob wir sie brauchen oder ob wir sie einfach wie ein Feuer ausgehen lassen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir die Voraussetzungen schaffen, auch damit diese glühenden Kohlen wieder richtig zum Brennen gebracht werden können. Ganz kurz zu den Geistesgaben oder Gnadengaben. Wenn Gott uns, wenn wir diese Gnadengaben brauchen, dann tun wir das selber. Jeder von uns tut das dann selber. Gott ist nicht so, dass er uns zwingt. Gott ist nicht so, dass er sagt, du kommst jetzt und ich drücke dir jetzt das rein und ich zwinge dich jetzt, dass du diese Gabe nutzen musst. Ich denke, oft haben wir in unseren Köpfen spukt oft so der Gedanke rum, wenn Gott mich schon brauchen will, dann bitte, dann komm du mit deiner Gewalt und dann zwing du mich und bring mich einfach dazu und dann ist gut. Ich habe auch mal so gedacht, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo man überhaupt nicht über diese Gnadengaben gesprochen hat. Ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich in der Apostelgeschichte gelesen und ich habe nur noch gebetet, Herr, ich möchte das auch erleben, was in der Apostelgeschichte drinsteht. Herr, schenke du mir die Gabe der Sprachenrede zum Beispiel. Schenke du mir die Gabe der Prophetie, der Heilung. Ich möchte das alles erleben, was die ersten Jünger erlebt haben. Und ich habe mit anderen Geschwistern habe ich gebetet, dass Gott mir die Sprachenrede schenken möchte. Und dann habe ich gewartet und habe wieder gebetet, Herr, schenk mir die Sprachenrede und habe gewartet. Ich hatte keine Ahnung, wie das passieren soll. Ich hatte niemanden, der mir irgendwie sagen konnte, wie das geht. Nach etwa 3 Jahren habe ich gedacht, okay, das wird wohl nichts für mich sein, diese Sprachenrede. Und dann habe ich eines Abends in meinem Zimmer gebetet, habe Bibel gelesen und plötzlich habe ich so gemerkt, wie in diesem Raum die Nähe und Gegenwart Gottes so spürbar wurde. Ich habe nur noch geweint und habe gesagt, Herr, ich habe keine Worte mehr, schenk du mir Worte, mit denen ich dich anbeten kann. Und in dem Moment ist aus mir rausgesprudelt, wie da Worte, die ich nicht gekannt habe. Und seit diesem Moment spreche ich in Sprachen. Aber es ist immer so, ich muss selber anfangen und ich muss aufhören. Das ist immer so die Schwierigkeit. Es ist nicht, Gott zwingt mich, Gott bewegt meine Zunge nicht. Ich bewege meine Zunge, meinen Mund selber. Ich muss es selber aussprechen. Ich sage, wann ich anfange und wann nicht. Ich sage, ob ich überhaupt noch in Sprachen reden will oder nicht. Das ist meine Verantwortung. Und da gibt es noch etwas anderes, was unsere Gnadengaben ersticken kann. Und das ist das, was Paulus hier schreibt, das ist die Furchtsamkeit. Gott schenkt uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, aber die Furchtsamkeit oder die Angst vor dem, was andere Menschen zum Beispiel über uns denken können, die macht sehr, sehr viel aus. Angst ist die etwas, was Gott uns schickt. Jetzt werden manche denken, ja, aber Jesus hat doch selber gesagt, in der Welt werdet ihr Angst haben. Gut, schauen wir uns das mal an, Johannes 16, Vers 33. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das verstehen. Johannes 16, Vers 33 hat Jesus gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Martin Luther hat in seiner Bibel 1545 hat er übersetzt, in der Welt habt ihr Angst. Und er hat das für seine Zeit richtig übersetzt. Weil zu seiner Zeit hat Angst die Umstände bedeutet, die uns Angst machen. Wenn wir im griechischen Text nachlesen, da steht das Wort, das an anderen Stellen auch oft mit Trübsal übersetzt wird. In der Welt habt ihr Trübsal oder in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ich habe mal eine Wortstudie gemacht und ich finde das hochspannend. Dieses Wort hat nämlich in der damaligen Zeit, hat man das in der Architektur gebraucht. Wenn man einen Tempel gebaut hat, die Griechen, die hatten ja so wunderschöne Tempel mit meterhohen Säulen. Und die mussten berechnen, wie schwer der Druck von oben auf diese Säulen sein musste, damit auch bei starkem Wind dieser Tempel stehen bleibt. Die haben die Säulen einfach nur aufeinander gestapelt und oben das Dach drauf und dann hat es gehalten, weil der Druck von oben stark genug war. Und dieses Wort für Druck was von oben auf die Säulen draufkommt, das war das gleiche Wort, was hier Paulus oder auch Jesus braucht, was mit Bedrängnis übersetzt wird, oder? Ja. Also, eigentlich geht es darum, in unserem Leben werden wir immer wieder Druck haben. In unserem Leben werden wir immer wieder in Situationen kommen, die uns Angst machen können, weil wir unter Druck stehen. Umstände, die uns Angst machen. Und hier ist ganz wichtig die Frage, wie reagiere ich auf diesen Druck? Wie gehe ich damit um, dass in meinem Leben Situationen kommen, die in mir Druck auslösen? Die Bibel spricht oft vom menschlichen Herzen. Und unser menschliches Herz soll immer wieder gereinigt werden. Es soll so gereinigt werden, zum Beispiel in den Psalmen heißt oft, dass unser Herz wie Gold gereinigt werden soll. Wie wurde damals Gold gereinigt? Man hat das Gold erhitzt, bis es flüssig war. Gold schmilzt relativ leicht. Man hat erhitzt, bis das Gold flüssig war. Und dann, weil Gold so schwer ist, dann war das Gold unten und obendrauf sind alle Unreinigkeiten geschwommen. Man konnte die Unreinigkeiten rausfischen und dann hatte man ein saubereres Gold. Und das hat man ein paar Mal wiederholt und jedes Mal gab es wieder ein paar Unreinigkeiten und jedes Mal wurde es wieder sauberer. So ähnlich passiert das auch in unserem Leben. Wenn ich sage, Herr, schenke mir ein reines Herz, dann wird Gott uns in Situationen bringen, die uns Druck machen, die uns Angst machen. Also in dem Moment, wo ich bitte, Herr, schenke du mir ein reines Herz, bitte ich Gott eigentlich darum, dass er mich in Situationen bringt, die mich unter Druck setzen. Warum? Weil ich dann merke, was in meinem Leben noch unrein ist. In dem Moment sehe ich, wow, das sind Dinge, die muss ich noch bereinigen. Das sind Dinge, die, ja, da reagiere ich falsch. Wir haben vorhin in der Textlesung von Saul gelesen. König Saul, der war in so einer Situation, wo er unter Druck gekommen ist. Seine Gegner haben sich versammelt. Die eigenen Leute, die haben Angst gekriegt, die sind ihm davongelaufen. Und Saul hatte den Auftrag, warte, bis der Prophet Samuel kommt und dann zu Gott opfern kann. Das war der Auftrag von Saul. Und was hat der Saul gemacht? Der hat ganz menschlich reagiert. Er hat Angst bekommen. Und er hat dieses Opfer, das eigentlich Samuel darbringen sollte, hat er eigenhändig gebracht. Er war Gott nicht gehorsam, weil er Angst hatte. Und etwas später lesen wir seine Reaktion im Kapitel 15, ab Vers 24. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel aber sprach zu ihm, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Er aber sprach, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Was wollte Saul? Er wollte nicht nur, dass der Samuel mit ihm mitkommt, sondern Samuel, du sollst mich vor meinem Volk ehren. Du sollst meinem Volk sagen, dass ich was Gutes gemacht habe. Ich habe eigentlich gesündigt, ich weiß, dass ich gesündigt habe, aber ich möchte, dass mein Volk von dir hört, dass ich das Richtige gemacht habe. Nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Sein Nachfolger war König David. Wie anders hat David reagiert? Wie anders hat David reagiert, als wieder ein Prophet zu ihm gekommen ist? König David hatte auch seine Sünden auf dem Kerbholz. Er hat mit der Bathseba Ehebruch begangen. Er hat den Mann von Bathseba, damit er es nicht merkt, hat er so kurzerhand um die Ecke bringen lassen. Und dann ist der Prophet Nathan zu ihm gekommen und hat ihm mehr oder weniger ins Gesicht gesagt, du bist dieser Mann, der gesündigt hat. Und in dem Moment hat König David einen Psalm geschrieben. Psalm 51, da heißt es, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Und da hat der David hat gebetet, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. David sieht ein, dass deine Schuld in allererster Linie eine Schuld gegen Gott ist. Eigentlich, aus menschlicher Sicht gesehen, würden wir sagen, er hat gegen Bathseba, er hat gegen Uriah gesündigt. Also hat er vor allem etwas gegen die Menschen gemacht. Aus Gottes Sicht ist es ganz anders, weil Gott hat die Bathseba gemacht, Gott hat den Uriah gemacht, diese Menschen gehören Gott. Und dann kommt der David und lässt den Uriah so kurzerhand um die Ecke bringen. Und da hat David in allererster Linie gegen Gott gesündigt. Jede Sünde, die wir begehen, ist in allererster Linie eine Sünde gegen Gott. Das muss uns einfach immer bewusst sein. Noch ein Wort am Rande. Es gibt auch immer wieder, auch in Gemeinden heute, gibt es Menschen, die versuchen, mit Einschüchterung zu arbeiten. Es gibt Menschen, die versuchen, ihren Willen durchzubringen, indem sie manipulieren, indem sie versuchen, anderen Angst zu machen. Auch als Christen sind wir davor nicht einfach gefeit. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, es ist nicht Gottes Wille, dass wir anderen Angst machen, es ist nicht Gottes Wille, dass wir andere einschüchtern, sondern es ist Gottes Wille, dass wir einander ermutigen. Timotheus hat Ermutigung gebraucht. Junge Christen brauchen Ermutigung, euer Pastor braucht Ermutigung, eure Gemeindeleitung braucht Ermutigung. Gott möchte, dass jeder von uns ein Ermutiger ist. Und nicht jemand, der andere einschüchtert, nicht jemand, der seinen Kopf durchsetzen kann, weil wir so gut und so stark und so toll sind, sondern dass wir einander ermutigen. Paulus hat im Römerbrief in Kapitel 6 auch davon geschrieben, er hat diesen Brief an Christen geschrieben, Römer 6, Vers 12 und 13. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gott möchte, dass unser ganzer Körper, unser ganzes Dasein, all unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, dass all das Gott zu Gottes Ehre da ist. Es soll all das zu Gottes Ehre und zur Erbauung, zur Ermutigung von anderen Menschen da sein. Und sobald wir anfangen, andere Menschen manipulieren zu wollen, werden wir zu Sklaven der Ungerechtigkeit. Wir lassen uns in dem Moment vom Teufel missbrauchen. Auch als Christen, wir können noch so lange wiedergeboren sein. Auch als Christen können wir unseren Körper dem Teufel zur Verfügung stellen. Indem wir nämlich andere nicht ermutigen, sondern versuchen, sie runterzudrücken, versuchen, ihnen Angst zu machen, sie einzuschüchtern. In dem Moment werden wir zu Werkzeugen des Teufels. Was Jesus Christus am Kreuz für uns gemacht hat, Er hat uns frei gemacht. Er hat uns Freiheit geschenkt. Er hat uns frei gemacht, damit wir von der Menschenfurcht frei werden können. Er hat uns frei gemacht, dass wir zur Gottesfurcht befreit werden können. Die Frage ist nämlich nicht, ob wir irgendeine Art philosophischer, absolute Freiheit haben können. Manche Menschen denken, ja, wenn ich schon frei sein will, dann will ich frei sein, einfach tun zu können, was mir gerade passt. Nein, Gott möchte uns von uns selber frei machen. Gott möchte uns von unserem Egoismus frei machen. Gott möchte uns auch von allen möglichen Ängsten in dieser Welt frei machen. Die Frage ist, wem will ich gefallen? Will ich Gott gefallen oder den Menschen? Das ist die Frage, die sich jeder von uns immer wieder stellen muss. Will ich Gott oder den Menschen gefallen? Wenn wir um uns herum schauen, jeder Stern am Himmel, jeder Baum im Wald, jede Ameise im Garten, die rufen uns ständig zu, du bist es schuldig, Gott zu gehorchen, du bist es schuldig, Gott zu Gottes Ehre zu leben, du bist es schuldig, deinen Mitmenschen zu dienen. Gott hat alle diese wunderbaren Dinge geschaffen, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir es Gott schuldig sind, zu seiner Ehre zu leben. Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Er hat den Tod und alles, was den Tod begleitet, hat er überwunden. Etwas vom Mächtigsten in unserer Welt und der Menschen, die Jesus nicht kennen, ist die Angst vor dem Tod. Warum? Weil für diese Menschen, die haben das Gefühl, nach dem Tod ist alles vorbei. Wir leben, solange wir können, bis zum Tod, aber wir wollen nicht daran denken, was nach dem Tod kommt. Das macht uns Angst. Und Jesus Christus hat den Tod besiegt, er hat den Tod so vollständig besiegt, dass der Tod nicht mehr uns nicht nur Angst machen muss, sondern dass wir uns sogar auf den Tod freuen dürfen. Das ist noch viel, viel, viel größer. Wir dürfen ermutigt sein, dass Jesus den Tod überwunden hat, weil der Tod ist nicht nur irgendwie ein Schritt ins Nirvana, sondern der Tod ist ein Schritt, dass wir noch näher bei Gott sein können. Und am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus jedem von uns, der ihm nachfolgt, einen neuen Wert gegeben. Er hat uns einen unendlich großen Wert gegeben. Warum? Weil er gesagt hat, du und genau du bist es mir wert, dass ich für dich am Kreuz sterben möchte. Du bist mir so wichtig, du bist mir so wertvoll, dass ich bereit bin, mein Leben zu opfern. Du bist mir so wertvoll, dass ich bereit bin, dich mit einem teuren Preis zu bezahlen. Ich möchte dich so sehr in meiner Nähe haben, dass ich bereit bin, alles aufzugeben, dass ich bereit bin, den Himmel mit allen seinen wunderbaren Sachen zu verlassen, auf die Erde zu kommen und auf der Erde den Tod eines schrecklichen Verbrechers zu sterben. Stundenlange Qualen auszuhalten, damit wir mit ihm in der Ewigkeit leben können. Er hat am Kreuz auf Golgatha den ganzen Zorn Gottes über unsere Sünde ertragen. Der ganze Zorn Gottes ist über seinem Haupt ausgegossen worden. Alles, was Gott wütend macht über unsere Sünden, hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Wir müssen es nicht mehr selber tragen, sondern er hat alles getan. Und wir müssen auch, solange wir hier auf der Erde sind, müssen wir auch keine Angst vor unseren Fehlern haben. Jesus Christus kennt uns gut genug. Jesus Christus hat den Gehorsam gelernt. Lesen wir im Hebräerbrief. Jesus Christus hat immer perfekt gelebt, aber er musste auch den Gehorsam lernen. Er kennt uns, er weiß, in welchen Situationen wir drin sind. Wir müssen keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Wenn wir anfangen, neu mit den Gaben des Geistes zu leben, werden wir sehr wahrscheinlich Fehler machen. Das sage ich einfach mal so, ganz ehrlich. Wenn ich zurückschaue auf die Zeit, nachdem ich frisch bekehrt war, hat Gott mir relativ bald mal die Gabe der Prophetie geschenkt und immer wieder an Menschen rangeführt, denen ich dienen durfte, wo Gott mir etwas über sie gesagt hat. Es gibt einiges, was ich heute rückblickend in dieser Zeit anders machen würde. Ich habe einiges lernen müssen, was nicht so gut war. Ich habe Fehler gemacht. Vermutlich wird es den meisten unter uns so gehen. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir als Gemeinde einfach auch die Möglichkeit haben, in einem geschützten Rahmen, in einem Hauskreis oder in einer kleinen Gruppe oder im Gottesdienst oder so, einfach auch immer wieder zu üben und dran zu bleiben und Gott zu bitten, dass er uns gebraucht. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Heilige Geist als der Geist der Kraft schenkt uns übernatürliche Stärke. Er schenkt uns, dass wir als Christen ein übernatürliches Leben führen können. Das fängt schon damit an, dass wir wissen, dass Jesus Christus uns vergeben hat. Und weil er uns vergeben hat, können wir jedem anderen Menschen, der uns etwas zuleide getan hat, können wir vergeben. Und das ist etwas Übernatürliches. Da brauchen wir auch immer wieder die Kraft des Geistes, dass er uns hilft, dass er uns auch hilft, uns selber überwinden zu können. Wenn andere Menschen uns etwas zuleide tun, dann schmerzt uns das. Dann macht uns das traurig. Das ist ganz normal. Aber dann kommt der Moment, wo wir sagen müssen, gut, die Menschen, die haben mir was angetan, aber ich will mich davon befreien. Ich möchte, dass ich davon frei bin. Und dann brauchen wir die übernatürliche Kraft Gottes, dass er uns hilft, dass wir uns selber überwinden können und dies einfach loslassen und sagen, Herr, ich habe dieser Person vergeben. Jesus Christus, als er auf die Erde kam, hat er auf alle übernatürliche Macht verzichtet. Er hat auf alle Macht verzichtet. Er hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hat nicht aus seiner eigenen göttlichen Kraft herausgewirkt. Er hat nicht den Engeln befohlen, dass sie ihn vom Kreuz runterholen sollen. Es heißt in den Evangelien, er hätte die Macht gehabt. Er hat es nicht getan. Er hat darauf verzichtet. Er hat den Geist der Kraft empfangen, als er getauft wurde. Und von dem Moment an wurde er auch zu diesem Dienst befähigt und hat immer wieder Wunder getan. Dieselbe Macht, die Jesus Christus auf der Erde hatte, die hat er uns zu Pfingsten auch auf die Gemeinde gegeben. Und noch in der Zeit nach der Auferstehung, da hat er nämlich zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 20, Vers 19, folgende. Als er nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, als es Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Gleich wie Gott Vater Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, so hat Jesus Christus uns als seine Gemeinde in diese Welt gesandt, damit wir sein Wort und seinen Wesen, seinen Charakter in diese Welt hinausbringen dürfen. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Liebe. Gott ist die Quelle von aller Liebe. Und ohne Gott kann niemand lieben. Und durch den Geist der Liebe werden wir befähigt, Gott immer noch mehr zu lieben und zu sagen, dass Gott uns immer noch wichtiger wird in unserem Leben. Und gleichzeitig befähigt er uns auch, dass wir einander als Gemeinde, als Mitmenschen immer mehr auch lieben können. Johannes hat ihn in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 7 bis 11, hat er geschrieben, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben, in dem Moment werde ich schuldig, meine Mitmenschen, meine Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Gottes Liebe ist nicht einfach da, damit wir sie in uns aufnehmen und uns so ein bisschen schön warm fühlen können. Gottes Liebe ist dazu da, damit wir sie weitergeben, damit wir lernen, dass unsere Mitmenschen ebenso wichtig sind wie wir selber oder vielleicht noch wichtiger als wir selber. Und drittens, der Heilige Geist ist der Geist der Zucht oder Zucht bedeutet Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Das bedeutet, dass wir unser Leben so weit im Griff haben. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir unser Leben im Griff haben und auf die Dinge verzichten können, die nicht so wichtig sind. Es gibt immer wieder Dinge, die uns nicht schaden, aber die unser Leben, ich sag mal, unser Leben verzetteln. Die unser Leben komplizierter machen. Dinge, die, von denen wir wissen, gut, eigentlich gefällt's mir, wunderbar, alles schön, aber die machen, dass wir von den wichtigeren Dingen abgelenkt werden. Und Gottes Geist möchte auch immer wieder in unserem Leben den Finger auf bestimmte Dinge legen und sagen, da gibt es was. Das ist zwar an und für sich eine ganz gute Sache, aber es hält dich davon ab, zum Beispiel mehr in der Bibel zu lesen. Es hält dich davon ab, zum Gemeindegebet zu gehen. Es hält dich davon ab, etwas zu tun, was eigentlich für unser geistliches Leben noch wichtiger ist. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu, dass wir diesen Verzicht mit einer gewissen Freude tun können. Das ist ganz interessant, und zwar, ich finde es immer wieder spannend, in wissenschaftlichen Publikationen zu lesen. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die ein zielgerichtetes Leben führen, dass die glücklicher sind. Dass die einfach glücklicher leben. Menschen, die bereit sind, auf gute Dinge zu verzichten, weil sie sagen, ich habe das Ziel XY, der zum Beispiel einen Marathon laufen will, sollte nicht gleichzeitig ein Schokoladenwettessen gewinnen wollen. Das sind einfach zwei Dinge, das sind beides eigentlich Sachen, kann man machen, aber beides gleichzeitig geht einfach nicht. Also Menschen, die ein Ziel haben und auf dieses Ziel zusteuern und bereit sind, auf alles Mögliche dafür zu verzichten, die sind glücklicher, weil sie wissen, irgendwann werde ich dieses Ziel erreichen. Und sehr viele Menschen heute haben das Gefühl, wow, es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich habe so viele soziale Medien, ich habe so viele Fernsehsender, ich habe so viele Bücher, ich habe so viele Filme, ich habe alles Mögliche, so viel Auswahl. Ich will mich gar nicht beschränken. Ich will vom Leben so viel wie möglich mitkriegen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich auf etwas fokussiere, dann verpasse ich was. Das ist das Denken von unserer Zeit heute. Wenn wir so viele Auswahlmöglichkeiten haben, dann wollen wir von allem ein bisschen was mitkriegen. von allem was mitnehmen und überall versuchen, den meisten Spaß rauszukriegen. Und auf diese Weise merkt man einfach, mir geht es auch immer wieder so. Ich muss mein Leben auch immer wieder entrümpeln. Irgendwann merkt man einfach, man hat so viel vor, man hat so viele Ideen, so viele Möglichkeiten. Irgendwie kriegt man gar nichts mehr gebacken. Irgendwie schafft man nichts. Man hat so viele Ziele gleichzeitig und keins von diesen wird erreicht. Und solange wir keine Ziele erreichen in dem Sinn, solange wir nicht wachsen in eine Richtung, werden wir auch nicht wirklich glücklich. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ein bestimmtes Ziel brauchen. Und für uns als Christen, sage ich jetzt mal ganz fromm, für uns als Christen ist das Ziel, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und dann dürfen wir unser Leben immer wieder anschauen und uns fragen, was gibt es für Dinge, die dem im Weg stehen? Was gibt es für Dinge? Ja, wenn ich unter Druck gerate, auf welche Dinge bin ich dann bereit zu verzichten? Welche Dinge müssen noch gereinigt werden? Was in meinem Herzen? Wo sind noch Schlacken? Wo sind noch Unreinigkeiten, die aus meinem Leben rauskommen müssen? Und wenn wir lernen, in unserem Leben bestimmte Ziele zu haben, auch wenn wir sehen, wir sind als Christen enorm unterschiedlich. Wir haben so viele verschiedene Menschen, die gleichzeitig gläubig sind, die gleichzeitig eine Gemeinde besuchen. Und wir können nicht sagen, jeder muss genau den und den und den und den Weg gehen, sondern wir sind einfach so unterschiedlich gemacht und das ist richtig gut. Es bedeutet einfach, dass jeder von uns sich immer wieder fragen muss, wo möchte Gott mich im nächsten Jahr haben? Wo möchte Gott mich in 5 Jahren haben? Was ist mein Weg? Wo möchte Gott mich vorwärts bringen? In welchen geistlichen Gaben, mit welchen Gaben möchte Gott mich segnen? Oder hat er mich schon gesegnet? Wo gibt etwas, was ich immer wieder neu zum Brennen bringen soll? Gott möchte, dass wir ihn mit den Gaben ehren, die er uns schenkt. Und er möchte, dass wir bereit sind, dass wir einander auch gegenseitig mit allen unseren Gaben dienen. Und auch immer wieder zu sagen, ja, ich möchte über meinen Schatten springen. Ich möchte mal was Neues ausprobieren. Ich möchte mal, ich bin auch mal bereit, mich zum Narren zu machen, um Jesus Christus willen. Ich bin auch bereit, mal was zu tun, was nicht so gesellschaftskonform ist. Ich möchte auch mal über meinen Schatten springen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns jetzt 1 Minute Zeit nehmen in der Stille und uns fragen, wo bin ich in diesem Prozess gerade? Gibt es Gaben, die Gott in mein Leben gelegt hat und die momentan auf Sparflamme sind, die gerade mal noch so am Glühen sind und wo ich wieder ganz neu möchte, dass der Geist Gottes da durchbläst, durchwindet und das neu zu einem großen Feuer, zu einem Waldbrand entfacht. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir uns einfach einen Moment der Stille nehmen und uns das fragen. Oder vielleicht gibt es Menschen, die sie auch sagen, ich wünsche mir, diese oder jene Gabe zu bekommen. Überlegt euch das. Und ich werde den Moment der Stille mit einem Gebet abschließen. Ja, du siehst uns, du kennst uns durch und durch. Unsere Herzen sind offene Bücher für dich. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns mit deinen Gaben segnest, dass wir an dem Ort, wo wir stehen, mehr von deinen Gaben erleben können. Herr, ich bitte dich, dass du auch gerade bei denen, die jetzt sagen, ja, ich habe da was, wo ich möchte, dass dein Geist neu in mein Leben, durch mein Leben weht. Ich möchte, dass du wirkst, dass du mir was Neues schenkst, dass du mir neue Kraft in meine Gaben schenkst. Herr, ich bitte dich, dass du diese Gebete hörst und dass du sie erhörst und Herr, ich glaube, dass du hier im Ort in Emmendingen Erweckung schenken möchtest. Und dass du auch uns und unsere Gaben dazu gebrauchen möchtest, dass Menschen dich und deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Schönheit sehen können. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir das sehen können. Wie du Stück für Stück einfach uns Menschen veränderst, dass du uns Stück für Stück auch heiliger machst, dass du uns so machst, dass wir dir immer mehr gefallen, dass wir immer mehr zu deinem Charakter passen. Und ich bitte dich, dass du auch schenkst, dass sich die Gaben einfach gegenseitig ergänzen und dass wir einfach auch sehen können, was dein Wille ist für die nächste Zeit, dass wir sehen können, wo es Dinge in unserem Leben gibt, die einfach noch aus unserem Leben raus müssen, die uns ablenken. Und Herr, ich bitte dich, dass du hier mit deinem Geist bist, dass du mit deinem Geist kommst und dass du Stück für Stück Menschen hier hinzufügst, Herr. Ich bitte dich, dass diese Räume hier bald zu klein sein werden. Ich bitte dich, dass hier mehr und mehr Menschen zum Glauben kommen. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass du deinen Geist mitten unter uns gegeben hast. Dass dein Geist in jedem von uns ist, der Geist der Kraft und der Geist der Liebe und der Geist der Selbstbeherrschung. Herr, schenk du uns, dass wir dich und deinen Geist mehr und mehr und mehr und mehr erfahren können. Komm du mit deiner Macht. Herr, wir brauchen dich. Aus unserer eigenen menschlichen Sichtweise, wir können einiges selber erreichen, aber Herr, wenn es nicht von dir gebaut wird, dann wollen wir es nicht haben. Herr, schenk uns, dass wir aus deiner Hand nehmen, was du für uns bereithältst. Und ich danke dir dafür. Danke, dass du hier bei uns bist. Amen.